Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ein Satz von den vielen, die wir diese Woche gehört haben, war der von dem Präsident der Ukraine, dem Herrn Zelensky, der so gesagt hat, ja, liebe Russen, lernt schon mal ein Wort, Wiedergutmachung. Wir werden euch das alles in Rechnung stellen, was ihr hier zusammenbombt. Naja, ich bin ja mal gespannt. Aber das hat sich mir eingeprägt, dass er gesagt hat, ja, wir werden euer Land dafür zur Verantwortung ziehen, für das, was ihr hier zerstört. Verantwortung. Das Wort ist ja etwas, was unser Menschsein ausmacht. Die Frage, was hast du aus dem gemacht, was dir anvertraut worden ist, diese Frage wird ja uns Menschen gestellt. Keiner zieht einen Hund zur Verantwortung. Ein Hund gilt juristisch als Sache, ja. Wenn der Hund irgendwo einen Tanklaster zum Entgleisen bringt, dann haftet der Halter und nicht der Hund. Jedes Tier kann noch so viel anstellen. Verantwortlich ist es dafür nicht. Wir Menschen tragen Verantwortung. Und darum geht es auch in dem Bibelabschnitt heute. Gleich am Anfang brachte man einen zu dem Herrn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Eine drastische Geschichte, die Jesus hier als Gleichnis erzählt. Es geht um Verantwortung, es geht um Schuld und es geht um Vergebung. Und das, was Jesus hier erzählt in diesem Gleichnis, da hat man sich oft Gedanken gemacht, wie kann ein einzelner Mensch so viel Schulden haben? Also wenn man diese Summe umrechnet, das heißt jetzt für uns 10.000 Talente, was ist das? Also wenn man das umrechnet auf damalige Verhältnisse, dann war selbst der Staatshaushalt vieler großer Reiche nicht in dem Ausmaß. Also ich habe die einleuchtendste Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass die 10.000 war die größte Zahl, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Man wusste zwar theoretisch, es muss noch größere geben, ja, mathematisch, aber kein Mensch hat diese Zahl jemals gebraucht, alles was größer ist als 10.000. Und das Talent war die wertvollste Geldeinheit, die man überhaupt hatte. Das heißt, diese Angabe 10.000 Talente, das heißt, das ist die größtmögliche Summe, die überhaupt einer Schulden haben kann. Wir kennen heute Zerstörungskraft von Waffen. Wir wissen, dass man gewaltige Schulden machen kann und dass also Schuld riesig sein kann. Und wenn es um Menschenleben geht, schon erst recht. Aber was sagt Jesus hier mit dieser Angabe? Da kommt einer, er muss sich verantworten. Interessanterweise, angesichts der Begegnung mit dem Herrn, wird die Schuld ersichtlich. Vorher war gar nicht klar, aber dann heißt es, als er vor seinen Herrn kam, wurde offenbar, deine Schuld ist unermesslich. Deine Schuld ist nicht vorstellbar. Das Größte, was man sich überhaupt denken kann an Schuld. Ein vernichtendes Urteil über diesen Diener. Deine Schuld ist unvorstellbar und du bist absolut zahlungsunfähig. Und angesichts dessen sagt dieser Mann, er warf sich vor ihn hin und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Ich frage mich, wie will er das machen? Selbst wenn er von morgens bis abends arbeiten würde und würde das schaffen, ohne irgendeinen Schluck zu trinken und ein bisschen zu essen, was wieder Geld kosten würde. Wenn er ununterbrochen arbeiten würde, Tag und Nacht, Er müsste ein paar hundert Jahre, wenn nicht länger, dafür arbeiten. Es ist völlig unmöglich, diese Schuld zurückzuzahlen. Und ich habe gedacht, das ist so typisch für uns Menschen. Es ist einerseits völlig unfähig, etwas Gott zurückzuzahlen. Und trotzdem stellen wir uns hin und sagen, hab Geduld, ich werde dir alles zurückzahlen. Also diese merkwürdige Mischung aus völliger Pleite, völligem Bankrott und dem guten Willen und der Beteuerung, aber ich mach's alles wieder gut. Das Bemühen des gesetzlichen Menschen, ich will alles wieder gut machen, auch wenn jeder, der vernünftig nachdenkt, weiß, es wird nicht reichen. Es kann gar nicht funktionieren. Und trotzdem versuchen wir es. Und jetzt kommt das, dass der Herr in einer überwältigenden Gnade antwortet auf diese Bitte, Herr, hab doch Geduld mit mir, sagt, heißt es hier, der Herr gab ihn frei. Das heißt, er musste nicht, wie damals üblich, die ganze Sippe ins Gefängnis abarbeiten als Sklaven, bis die Schuld bezahlt sind. Er gab ihn frei und er ließ ihn auch durch Schuld. Ich meine, dass er ihn überhaupt gesagt hat, hab Geduld mit mir, ich will ja so weit es geht zurückzahlen, das war ja schon wenigstens guter Wille. Das wäre ja schon großes Entgegenkommen, wenn der Herr gesagt hätte, okay, deine Familie muss nicht ins Gefängnis. Aber dass er nicht nur sagt, du bist frei, du kannst gehen, sondern dass er sagt, und ich werde nie wieder diese Schuld von dir zurückfordern. Du hast keine Schulden mehr. Mit dem heutigen Tag bist du schuldenfrei. Und ich frage mich, wer zahlt denn dann die Schulden? Wer zahlt die Schuld, wenn der Herr sagt, du bist nichts mehr schuldig? Eine unvorstellbare Barmherzigkeit des Herrn. Es ist die größte denkbare Schuld überhaupt. Und der Herr sagt, bist frei, kannst gehen und hast keine Schulden mehr. Du bist mit dem heutigen Tag schuldenfrei. Und jetzt beginnt diese merkwürdige Parallele, dass dieser Mann, der sich vor ihm niedergeworfen hat, dem der Herr gesagt hat, ich erlasse dir alles, du hast deine Freiheit wieder, du hast völlige Gnade, du hast Schuldenerlass. Und jetzt beginnt diese Parallele. Der Mann geht raus und im Hinausgehen, kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, er würgte ihn und sagte, bezahl nun endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will dir ja alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Jesus erzählt diese Geschichte bewusst so zugespitzt. Auf der einen Seite, man hat vieles, was absolut parallel läuft. Da wird die Schuld offenbar. Und wortwörtlich sagt dieser andere Diener den Satz, den er vorher gesagt hat. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Mit einem Unterschied. Bei dem Diener war das durchaus realistisch. Das war durchaus machbar. 100 Denare, 100 Tagesverdienste, das konnte man, das war nicht einfach, aber das war möglich. Das Verdienst von einem Vierteljahr oder so irgendwo zusammenkratzen und die Schulden zu bezahlen, das war machbar. Im Gegensatz zu dem, was ihm selber erlassen worden war. Und Jesus hat das ja ganz bewusst so erzählt. Er hat ja ganz bewusst diese Summen so eingesetzt, um deutlich zu machen, unsere Schuld vor Gott, die ist so riesig, die kann nicht größer sein. Nun sagen wir vielleicht, ja, das mag ja sein. Es mag ja sein, dass es Leute gibt, dass es furchtbare Diktatoren in dieser Welt gibt, die eine unbegreifliche Schuld auf sich geladen haben. Und ganz so schlimm bin ich ja nicht. Das lassen wir ohne weiteres so stehen. Ich bin froh, dass hier keine Massenmörder sitzen. Und es ist ja auch nicht erstrebenswert zu sagen, das möchte ich werden, damit ich mitreden kann in dieser Liga. Nein, es ist ja tatsächlich so, dass die Auswirkungen der Schuld durchaus unterschiedlich sind. Wahr ist auch, dass unsere Auflehnung gegen Gott, dass wir Gott nicht den Herrn sein lassen, dass wir meinen, wir könnten unser Leben selber hinkriegen, dass das grundsätzlich die höchstmögliche Strafe nach sich zieht. Und dass das, was wir Gott schuldig sind, dass das in keinem Verhältnis steht zu dem, was wir einander schuldig sein können. Das Verhalten dieses Dieners ist so skandalös, dass selbst die anderen, die das mitkriegen, entsetzt sind. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir getan habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. Er wollte nicht, heißt es hier. Er selbst war gerade verschont worden. Er selbst war nicht nur vom Gefängnis davongekommen, er hatte sogar noch die Zusage, dass er keine Schulden mehr hat. Und jetzt reagiert er gnadenlos, ohne Verzug sofort ins Gefängnis. Sogar seine Kollegen, wie gesagt, sind entsetzt. Sie gingen zum Herrn und erzählten es ihm. Das Urteil Gottes jetzt in dem Gleichnis, das Urteil Gottes ist jetzt unerbittlich. Du bist ein boshafter Mensch. Das, was jetzt passiert ist, ist weit schlimmer als alles zuvor. Du hast mich angefleht, sagt der Herr, ich habe dir alles erlassen und du bist nicht bereit, Gnade walten zu lassen mit anderen. Man könnte jetzt ja fragen, wie ist das? Heißt es nicht oft genug in der Bibel, dass wenn Gott unsere Sünde vergibt, dass sie dann in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen ist, dass er unsere Sünde nie mehr gedenken wird? Wie kann Jesus dann im Gleichnis sagen, in diesen Herrn sprechen lassen, deine Schuld ist wieder in Kraft? Wie kann das sein? Ist dann die Vergebung Gottes doch nicht so umfassend, dass er sagt, halt, bei Fehlverhalten wieder zurückgebucht? Nein, ich glaube, wir würden das falsch verstehen. Nein, es ist so, dass Gottes Vergebung tatsächlich so umfassend ist und dass das, was er uns oft genug zusagt, dass er dieser Sünde nie mehr gedenken wird, dass das gilt, bin ich überzeugt. Aber das andere gilt: Diese neue Bosheit, diese fehlende Bereitschaft, jetzt auch anderen zu vergeben, die achtet Gott größer als die vorherige Schuld. Das ist noch schlimmer als die 10.000 Talente von vorher. So rum wird ein Schuh draus. Nein, Gott widerruft nicht die bereits gewährte Vergebung, sondern er sagt, das, was jetzt an Bosheit in dir ist, zeigt, dass du letztlich diese Vergebung nicht verdient hast. Gottes Gnade ist unverdient und sie gilt ohne Vorbedingungen. Das Einzige, was für ihn spricht, für diesen Knecht, ist ja nicht, dass er sagt, ja, ich will dir alles bezahlen. Das ist völlig unrealistisch. Und die paar Groschen, die er tatsächlich vielleicht hätte zusammenkratzen können in den letzten Jahrzehnten seines Lebens, wären überhaupt nicht, dass sie den Herrn beeindruckt hätten. Aber das, was hier passiert ist, ist, dass Gott gesagt hat, ich habe Erbarmen mit dir. Die Vergebung ist einzig begründet im Erbarmen Gottes. Nicht in den guten Vorsätzen, nicht in dem, dass er alles verspricht und ich werde alles und ich werde bis über Mitternacht hinaus arbeiten und ich werde das tun, ich werde das tun. Gott ist überhaupt nicht davon beeindruckt, was wir ihm für großartige Dinge versprechen, was wir tun würden, wenn. Sondern Gott hat Erbarmen mit uns und will nicht, dass wir verloren gehen. Das ist es. Das ist der einzige Grund, warum er uns vergibt, weil er Erbarmen mit uns hat. Und jetzt sagt Gott, jetzt erwarte ich aber von euch, dass ihr das auch weitergebt. Jetzt erwarte ich von euch, dass ihr das euch zum Vorbild nehmt und auch miteinander so umgeht. Der Anlass ist ja, dass Petrus eine Frage gestellt hat. Herr, wann ist denn genug? Wie oft darf denn mein Bruder sündigen, sodass ich ihm noch vergeben muss? Interessante Fragestellung, ja, ich bin ganz gestolpert über diese Übersetzung. Wie oft darf mein Bruder sündigen? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Meistens denken wir, wie oft muss ich vergeben? Nicht, wie oft darf der andere sündigen? Petrus fragt ja auch nicht, Herr, wie oft darf ich dem anderen vergeben? Nein, wie oft muss ich vergeben? Er meint ja, mit seinen 7-mal wäre er ja schon ganz schön großzügig. Und dann sagt Jesus, je nachdem, wie man das verstehen muss, 70-mal, 7-mal, meint Jesus jetzt 70-mal 7, also 490, oder ist es, meint es 77, ist eigentlich egal. Denn das heißt schlicht und einfach, hör einfach auf, Buch zu führen darüber. Denn wer so weit mitzählt, hat kein einziges Mal vergeben. So nach dem Motto, ja, ich habe doch längst vergessen, dass du mich am 17. Mai 1998 beleidigt hast. Habe ich längst vergessen, denke ich überhaupt nicht mehr dran. Ne? Mit anderen Worten, es gibt eine schöne Redensart, was ich anderen nachtrage, das macht mich fertig. Allein dieses Bild, dieses Wort nachtragen, macht es ja deutlich. Was ich einem anderen nachtrage, macht mich müde, nicht ihn. Und Jesus macht uns hier Mut mit diesem Wort und sagt, lass es doch gelten. Lass dich erinnern daran, wie unverdient Gottes Barmherzigkeit mit dir ist. Und das nächste Mal, wenn dich einer ganz bös beleidigt hat, wenn dir einer nicht die Aufmerksamkeit gewidmet hat, die du dir gewünscht hättest, wenn er dich missverstanden hat und irgendwo dir böse Sachen unterstellt hat, dann denk einfach dran, wie oft du das mit Gott schon gemacht hast. Dann denk einfach daran, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist. Dann denk einfach dran, wie oft du schon zu Gott gekommen bist und gesagt hast, Herr, vergib, ich habe es nicht verdient. Und wie er gesagt hat, ja, ich vergebe dir. Jesus macht uns Mut, hier zu lernen von Gott, von seinem Wesen. Er macht uns Mut, einfach so miteinander umzugehen, wie Gott mit uns umgeht. Hier spricht Jesus ja nicht davon, und das Gleichnis handelt auch nicht davon, dass der Knecht jetzt da rausgeht und sagt, du, ich weiß, du schuldest mir noch 100 Kröten hier. Ich habe gerade eben alle Schuld erlassen kriegen, aber ich bin jetzt völlig blank. Ich habe nichts mehr zu essen. Kannst du mir ein bisschen davon geben? Ja? Oder dass jemand sagt, du, es ist halt schwierig, wenn jemand mir bös, ganz bös was angetan hat. Ich kenne Menschen, die mussten das erleben, dass jemand anders ihren Sohn umgebracht hat. Da gehst du nicht einfach hin und sagst, Schwamm drüber, denke ich nicht mehr drüber nach. Aber es ist die Frage, Jesus spricht ja in dem Gleichnis ausdrücklich davon, er wollte aber nicht. Er war gar nicht bereit dazu. Er hat gar nicht mit dem anderen geredet und hat gesagt, komm, es fällt mir momentan noch ein bisschen schwer, ich knabber da noch dran, aber ich will mir Mühe geben, diese Barmherzigkeit dir auch gelten zu lassen. Sondern hier geht es auch ein Stück um diese Bereitschaft. Und ja, ich möchte das auch sagen, es gibt es tatsächlich, dass man es total vergessen kann, wenn jemand anders einmal Unrecht getan hat. Wir wissen ja, was erinnern, wie das geht. Ja? Beim Lernen, wenn man Vokabeln lernt, wie lernt man die? Indem man sie immer wieder wiederholt. Ja? Und was ich oft genug wiederhole, was ich einmal gelernt habe, habe ich oft wieder vergessen. Aber wenn ich das wiederhole und man sagt ja noch nach einer Woche, nach einem Tag, nach einer Woche, einem Monat und irgendwann ist es im Langzeitgedächtnis. Und das Problem ist, dass wir es oft mit den Verfehlungen anderer so machen. Wir repetieren die so lange, bis sie im Langzeitgedächtnis sind. Wir könnten auch nach dem ersten Mal sagen, ich will das gar nicht mehr dran denken, ich will das lassen. Jesus macht Mut und sagt, lern doch von mir. Ich gebe mein Leben für dich. Ich bin bereit, dir so vollständig zu vergeben, dass ich dir deine Sünde in Ewigkeit nie mehr vorhalten werde. Und ich lade dich ein zu diesem befreienden Handeln. Mach's doch mit anderen auch. Der Einzige, der uns immer wieder Sünde vorhält und die Nase reibt, das ist der Gehörnte mit dem Pferdefuß, ja, hätte man früher gesagt, ja, der Satanas, der Verkläger. Das ist der, der uns die Sünde immer wieder vorhalten will. Und wir sollten uns nicht zu seinen Komplizen machen, indem wir sein Werk betreiben und den anderen die Sünde unter die Nase reiben, sondern seine Jesu Komplizen sind wir, die Vergebung gelten lassen. Amen.